Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Montag, der 8. September 2025 und wir begrüßen Sie zu unserer 1055. Ausgabe der Norderstedter Hörzeitung. Es lesen heute für Sie Ariane Reiber, Angela Fentner und Thomas Düßler, der Sie auch an der Technik begleitet.
Hallo, mein Name ist Ariane Reiber und ich lese für Sie einen Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 6.9. Bundesweiter Warntag. Stadt Norderstedt testet am 11. September das städtische Sirenensystem. Norderstedt. Am kommenden Donnerstag, 11. September, findet von 11 Uhr an der jährliche bundesweite Warntag statt. Neben der Auslösung der Warn-App NINA und Cell-Broadcast durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, führt das Amt für Feuerwehr der Stadt Norderstedt gleichzeitig den akustischen Test der im Stadtgebiet installierten Sirenenanlagen durch. Mit diesem Probealarm von 11 Uhr an wird die Funktionstauglichkeit der modernen Sirenen überprüft, die die Stadt an 16 Standorten installiert hat. Ziel der regelmäßigen Probealarme ist es außerdem, der Norderstedter Bevölkerung die Bedeutung der Alarmsignale zu vermitteln. Der Probealarm beginnt um 11 Uhr mit dem einminütigen, auf- und abschwellenden Heulton für die Warnung Gefahr. Der Probealarm endet gegen 11.45 Uhr mit dem einminütigen Dauerton für Entwarnung. Wird im Ernstfall mittels der Sirenen der Warnsignalton ausgelöst, so gilt für die Bevölkerung Ruhe bewahren und Gebäude, Wohnungen aufsuchen, Türen und Fenster schließen, Radio einschalten, es sollte für den Fall eines Stromausfalls ein Radio mit Batteriebetrieb vorhanden sein, Informationen beachten, die Nachbarn informieren. Das flächendeckende Alarmierungssystem in der Stadt Norderstedt dient dazu, die Menschen im Falle einer größeren und gegebenenfalls langanhaltenden Gefährdung zu alarmieren. Wichtige Informationen können auf www.norderstedt.de und unter Telefon 040 94 36 03 60 abgerufen werden. Diese Rufnummer wird am Donnerstag von 11 bis 12.30 Uhr besetzt sein. Darunter oder über die E-Mail-Adresse amt38-örtlicher-bevölkerungsschutz@norderstedt.de können sich Bürger melden, die Fragen haben oder Hinweise zum Sirenenalarm in ihrer Umgebung geben können. Wichtig, der Feuerwehrnotruf 112 darf für Nachfragen zum Sirenenalarm nicht genutzt werden. Dieser Notruf muss für tatsächliche Notfälle freigehalten werden. Und noch ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 6.9. Pfandflaschen für Arbeitsplätze. Erfolgsprojekt am Flughafen feiert 10-jähriges Bestehen. Hamburg. 3 Millionen Pfandflaschen und Dosen und knapp 790.000 Euro Pfandwert. Das ist nach 10 Jahren die Bilanz des Projekts Spende dein Pfand am Hamburger Flughafen. Gemeinsam mit der Grüne Punkt und dem Obdachlosenmagazin Hinz und Kunst sicherte Hamburg Airport über den Pfanderlös 4 Arbeitsplätze für ehemalige Langzeitarbeitslose und Obdachlose, die fest im Projektteam am Flughafen tätig sind. Spezielle Sammelbehälter an den Terminals und Gates ermöglichen es den Fluggästen, ihr Leergut einfach zu spenden. Das Projektteam von Hinz und Kunst sorgt täglich dafür, dass die Pfandtonnen geleert, das Leergut sortiert und zur Abholung für die Weiterverarbeitung bei dem Recyclingunternehmen vorbereitet sind. Fast 790.000 Euro in 10 Jahren, dieses Ergebnis macht uns sehr stolz. Es zeigt, wie engagiert unsere Fluggäste das Angebot annehmen und wie aus vielen kleinen Beiträgen ein großer gemeinsamer Erfolg wird, freut sich Christian Kunsch, Geschäftsführer des Hamburger Airport. Jörn Sturm, Geschäftsführer von Hinz und Kunst, ergänzt, Spende dein Pfand hat 4 versicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen geschaffen und ihnen eine neue berufliche Perspektive ermöglicht. Und das Projekt zeigt, was Kooperationen von Unternehmen und Sozialprojekten erreichen können. Hinter dem Erfolg von Spende dein Pfand steht ein festes Team aus 4 Lehrgutbeauftragten von Hinz und Kunst. Uwe Dröger ist bereits seit dem Projektstart im Jahr 2015 dabei und führt heute das Team, dessen Mitglieder zum Teil seit mehr als 8 Jahren mitwirken. Für sie ist die Arbeit am Flughafen längst mehr als nur ein Job. Die Arbeit am Flughafen hat mir vor allem Struktur und Regelmäßigkeit in mein Leben gebracht und natürlich auch finanzielle Sicherheit. Aber für uns bedeutet sie nicht nur ein Einkommen, sondern auch echte Wertschätzung, berichtet Dröger. Neben der sozialen Wirkung hat Spende dein Pfand auch eine starke wirtschaftliche Komponente. Millionen Verpackungen können sortenrein gesammelt und recycelt werden. Das Projekt ist mittlerweile ein Vorbild für andere Einrichtungen in Hamburg und ganz Deutschland. Noch ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 6.9. Das Haus im Park wächst ins Grüne. Neue Tagespflegeeinrichtung öffnet am 1. Oktober. Norderstedt. Das Haus im Grünen wird am 1. Oktober den Betrieb aufnehmen. Die neue Tagespflegeeinrichtung der Stadt Norderstedt ergänzt das Pflegeangebot in Norderstedt und soll den wachsenden Bedarf an teilstationären Pflegeangeboten decken. In Norderstedt steigt der Bedarf an Pflege und Unterstützung für ältere Menschen. Viele werden von Angehörigen zu Hause versorgt. Um diese zu entlasten, entsteht neben dem Seniorenheim, das Haus im Park, die neue Tagespflegeeinrichtung, das Haus im Grünen. Leiterin Maja Lesniewicz-Scheibel betont, wie herausfordernd die häusliche Pflege für Angehörige ist und sieht in der Tagespflege eine wertvolle Ergänzung. Der Neubau setzt auf moderne, barrierefreie Architektur mit großen Fensterflächen, einem flexibel nutzbaren Aufenthaltsraum, einem lichtdurchfluteten Ruheraum sowie einer großzügigen Terrasse und einem geschützten Garten. Die naturnahe Umgebung spiegelt sich auch im Innenraum wider und soll eine lebendige, zugleich geborgene Atmosphäre schaffen. Das Haus im Grünen bietet werktags von 9 bis 17 Uhr Platz für bis zu 25 Tagesgäste, die das Angebot an zu 5 Tagen pro Woche nutzen können. Das Betreuungskonzept umfasst körperliche, geistige und soziale Förderung mit einem abwechslungsreichen Tagesprogramm. Ziel ist es, Isolation zu vermeiden und Lebensfreude zu fördern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Betreuung von Menschen mit Demenz. Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich am besten einige Wochen im Vorfeld anmelden. Obwohl die Einrichtung räumlich an das bestehende Seniorenheim angrenzt, verfolgt sie ein eigenständiges Konzept mit einem neuen Team aus Pflegefachkräften, Alltagsbegleitern und Leitungspersonal. Einige Stellen sind bereits besetzt, weitere Bewerbungen sind willkommen. Die feierliche Eröffnung findet am 30. September statt. Interessierte Angehörige und Nachbarn sind herzlich eingeladen, das neue Haus kennenzulernen. Der reguläre Betrieb startet am 1. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.dashausimgrünen.de. Das Haus im Grünen liegt im Adlerkamp 5a in 22846 Norderstedt.
Hallo zusammen, es liest jetzt Angela Fendtner. Zahl der Nachtflüge am Hamburger Airport stark gestiegen. Ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt. Die Zahl der Nachtflüge am Hamburger Flughafen ist 2024 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Das gilt sowohl für Starts und Landungen zwischen 22 und 23 Uhr, als auch in der Zeit von 23 bis 0 Uhr. Dann dürfen Maschinen nur noch in begründeten Ausnahmefällen starten und landen. 7.336 Starts und Landungen zwischen 22 und 6 Uhr morgens weist der Lärmbericht der Fluglärmbeauftragten für 2024 aus, der dem Abendblatt vorliegt. Der Senat wird sich am morgigen Dienstag, also letzte Woche bereits, damit befassen. Obwohl die Zahl der Nachtflüge 2024 deutlich zugenommen hat, ist die Zahl der Beschwerden klar gesunken. Die zuständige Umweltbehörde differenziert zwischen namentlichen und anonymen Protesten. 2024 gingen insgesamt 24.449 Beschwerden ein. 14.069 Absender nannten ihren Namen, 10.380 blieben anonym. Das ist in beiden Gruppen ein erheblicher Rückgang gegenüber 2023, als insgesamt 39.020 Beschwerden beim Senat eingingen. Die 24er-Zahl wurde nur 2021 unterboten. Warum sie so stark gesunken ist, lässt der Bericht offen. 11.000 der genervten Anwohner, die sich namentlich bei der Behörde meldeten, kamen aus Hamburg, 3.000 aus Schleswig-Holstein und 75 aus Niedersachsen. Die meisten Beschwerden gingen mit 7.474 aus dem Bezirk Wandsbek ein. Befragt nach ihrem Beschwerdegrund, beklagten sich die Menschen vor allem über die Häufigkeit der Flugbewegungen und die Störung der Nachtruhe. Hamburgs Flughafen erholt sich Jahr um Jahr von der Corona-Delle. Die Summe aller Starts und Landungen in Fuhlsbüttel lag 2019, also vor der Pandemie, bei 155.500. Dann stürzten die Zahlen auf 66.585 ab. Seither steigt sie langsam, aber kontinuierlich. 2024 registrierte die Lärmbeauftragte des Senats 127.205 Flugbewegungen am Helmut-Schmidt Airport. Das ist ein Plus von 5,4% binnen eines Jahres, doch im Vergleich zu 2019 noch immer ein Minus von fast 20%. Lagen die Passagierzahlen 2023 bei 13,6 Millionen, waren es im vergangenen Jahr 14,8 Millionen. Das sind aber 2,5 Millionen weniger als im Jahr vor der Pandemie. Von den 127.205 Starts und Landungen im vergangenen Jahr fielen knapp 95% in die Zeitspanne zwischen 6 und 22 Uhr. 7.336 Maschinen waren verspätet. 6.192 starteten oder landeten zwischen 22 und 23 Uhr. Bleiben noch 1.144 Flugbewegungen mitten in der Nacht zwischen 23 und 6 Uhr. Umgerechnet sind 2024 jede Nacht 3 Flugzeuge zwischen 23 und 6 Uhr gelandet oder gestartet. Ein weiterer Artikel aus dem Abendblatt. Londons Schulen droht eine Masernwelle. Die Gesundheitsbehörden schlagen Alarm. Zu wenige Kinder sind gegen Krankheit geimpft. Britische Gesundheitsexperten warnen vor einem möglichen Anstieg der Masernfälle in London, wenn die Schule in den ersten Septemberwochen wieder beginnt. Der Grund ist die gefährlich tiefe Impfquote in der britischen Hauptstadt. Laut den neuesten Zahlen sind nur knapp 81% der zweijährigen Londonerinnen und Londoner gegen Masern, Mumps und Röteln immunisiert, wie die UK Health Security Agency am Donnerstag meldete. Das sind 1% weniger als letztes Jahr und deutlich weniger als die 95%, die es laut Weltgesundheitsbehörde braucht, um Herdenimmunität zu erreichen. In manchen Stadtbezirken sind bloß 65% der Kinder geimpft. Ein Rückgang von 1% klingt nach wenig, aber wenn wir uns den gesamten Rückgang der Impfquote seit 2013 anschauen, ist es sehr bedeutsam, sagte Ben Kestendebusch, Gesundheitsexperte an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, gegenüber der Financial Times. Auch der Rest Englands hinkt bei den Impfungen hinterher. Insgesamt sind nur knapp 89% der Menschen geimpft. Wenig überraschend hat die schwindende Immunisierung dramatische Folgen. Masernerkrankungen haben in Großbritannien in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Im Jahr 2024 meldeten die Gesundheitsbehörden allein in England fast 3.000 Fälle, die höchste Zahl seit 2012. In diesem Jahr haben die Gesundheitsbehörden bislang 742 Masernerkrankungen registriert, die Hälfte davon allein in London. Ein Brennpunkt ist mit fast 100 Fällen der östliche Stadtbezirk Hackney, wo auch die MMR-Impfquote am tiefsten ist. Wenn die Schule nächste Woche wieder beginnt, dann könnten die Fälle wieder zunehmen. Masern ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit mit typischen Symptomen wie Fieber, Schnupfen, Husten und einem charakteristischen Hautausschlag am ganzen Körper. In den meisten Fällen verläuft die Infektion harmlos. Sie kann aber auch zu gefährlichen Hirnhaut- und Lungenentzündungen führen. In seltenen Fällen verläuft die Krankheit tödlich. Im Juli starb ein Kind in Liverpool an den Folgen einer Maserninfektion. Es herrscht eine hohe Skepsis bei bestimmten Einwanderungsgruppen. Dass sich in London so wenige impfen lassen, hat verschiedene Gründe. Entscheidend sind laut Experten die Reformen und Sparmaßnahmen im staatlichen Gesundheitsdienst, die vor rund 15 Jahren eingeführt wurden. Sie hätten zu einer Fragmentierung der Immunisierungsdienste geführt. Dadurch seien viele Leute durchs Raster gefallen, schrieb das Fachjournal British Medical Journal. Auch gäbe es viel weniger Gesundheitsfachleute, die gezielt mit benachteiligten und vulnerablen Bevölkerungsgruppen Kontakt aufnehmen und ihnen die Immunisierung ihrer Kinder nahelegen. Besonders tief ist die Impfquote unter bestimmten Bevölkerungsgruppen, vornehmlich jene karibischer Herkunft. Das sei weniger auf Impfskepsis zurückzuführen, sagen Experten, sondern eine Folge von sozioökonomischen Verhältnissen oder Sprachbarrieren. In London kommt noch ein Faktor hinzu. Die hohen Mieten zwingen viele Leute immer wieder umzuziehen. Und das macht es schwierig, beim selben Hausarzt registriert zu bleiben und an die erforderlichen Impfungen erinnert zu werden, sagt Bea Taylor vom Gesundheits-Think Tank Nuffield Trust gegenüber dem Independent. Eine Rolle spielt auch Anti-Vax-Desinformation, wie sie etwa der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verbreitet. Angesichts der steigenden Fälle haben Kindertagesstätten bereits Maßnahmen ergriffen. Sie trennen etwa die Kinder in unterschiedliche Altersgruppen, um die Ansteckungsgefahr zu mindern, und reinigen die Räumlichkeiten häufiger. England ist indes nicht das einzige Land, in dem sich Masern ausbreitet. Im Juni meldeten die Weltgesundheitsorganisation, dass im Jahr 2024 in Europa über 127.000 Masernfällen gemeldet wurden. Doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Und ein weiterer Artikel aus dem Abendblatt über die Firma Görz. Görz Schuhe, es wird eine neue Filiale in Hamburg geben. Der dramatische Niedergang der Hamburger Schuhhandelskette Görz ließ sich in den vergangenen Monaten praktisch in Echtzeit verfolgen. Nachdem im Januar für die ersten Unternehmen der traditionsreichen Firma Insolvenz angemeldet worden war, haben Ende Juli die letzten Geschäfte der Gruppe in Deutschland geschlossen. Schon seit Ende April ist das Stammgeschäft in der Hamburger Innenstadt nach langem Räumungsverkauf dicht. Knapp 500 teilweise langjährige Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Die Gläubiger, darunter zahlreiche Vermieter und Lieferanten, bleiben im Zuge von Insolvenz und Liquidation auf einem Großteil der Schulden in Millionenhöhe sitzen. Jetzt will Inhaber Volko Kissling sich offenbar mit dem Schuhhandel und auch mit Görz neu aufstellen. Konkret geht es um Geschäfte unter dem Namen Görz Lifestyle. Es gibt Läden in Deutschland und es kommen auch in Kürze welche in Hamburg zurück, erklärt Kissling auf Abendblatt-Anfrage. Möglich ist das nach Informationen dieser Redaktion, weil die Görz-Namensrechte bei einer nicht von der Insolvenz betroffenen Firma liegen. Auch in Österreich will der Unternehmer mit Hamburger Wurzeln nach eigenen Angaben am Markt bleiben. Ende August war dort für die österreichische Görz-Tochter ein Insolvenzverfahren beim Handelsgericht Wien eröffnet worden. Betroffen sind nach Angaben des Gläubigerschutzverbandes AKV 7 Geschäfte, unter anderem in Wien, Salzburg und Graz. Die Gehälter der 59 Beschäftigten sind über das Insolvenzentgelt zunächst gesichert. Inhaber Kissling setzt auf Sanierung statt Abwicklung. Kurz zuvor war die Ludwig Görz GmbH in GATT Retail GmbH umbenannt worden. Gesellschafter ist wie in Deutschland die CK Technology Solutions GmbH mit Sitz in Wien, deren Geschäftsführer Kissling ist. Nach seinen Angaben wird eine Sanierung im Rahmen des Insolvenzverfahrens angestrebt. Die vom Gericht festgestellte Insolvenzverwalterin Annemarie Kosenick-Werle von der Kanzlei Kosenick-Werle und Langer Rechtsanwälte KG äußerte sich auf Abendblatt-Anfrage nicht zu den Hintergründen und Perspektiven. Insolvenzverfahren in Österreich seien nur parteiöffentlich, erklärte sie. Wie aus einer Mitteilung des AKV hervorgeht, ist der Grund für die Zahlungsunfähigkeit in Österreich die Insolvenz der Görz-Gruppe in Deutschland. Unter anderem werden Stornierungen von Lieferungen und IT-Probleme genannt. Auch die Krise im Schuhhandel spielt eine Rolle. Die Forderungen von insgesamt 108 Gläubigern belaufen sich demnach auf 2,28 Millionen Euro. Nach Abendblatt-Informationen gehören die Gesundheitskasse sowie Unternehmen wie die Wiener Ferdinand Beck und Co. zu den Gläubigern, bei der sich die Mietschulden nach Angaben zufolge auf knapp 400.000 Euro belaufen. Nun eine Information über eine neue Psychotherapiepraxis in Kaltenkirchen. Therapeutinnen können mit allen gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Auch psychosomatische Medizin gehört zum Leistungsspektrum. Kaltenkirchen. Wer eine Behandlung bei einem Psychotherapeuten braucht, muss lange suchen. Vor allem dann, wenn die Behandlung über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden soll. Doch in Kaltenkirchen wird der Mangel auf dem Gebiet nun gelindert. Inga Hopfer und Dr. Jutta Rischer haben eine neue Gemeinschaftspraxis für Psychotherapie eröffnet. Die Praxis in der Schützenstraße 1 bietet ein breites Spektrum an psychotherapeutischen Leistungen für Jugendliche ab 16 Jahren, junge Erwachsene und Erwachsene. Die beiden erfahrenen Fachärztinnen verfügen jeweils über einen halben Kassensitz und sind zur Abrechnung mit allen gesetzlichen Krankenkassen berechtigt. Wir freuen uns sehr über die Expertise, die das Praxisangebot für Kaltenkirchen absolut bereichern wird, sagt Bürgermeister Stefan Bohlen zur Eröffnung. Inga Hopfer, 44 Jahre alt, bringt mehr als 18 Jahre klinische Erfahrung in der Behandlung von Essstörungen, Angststörungen, Depressionen und emotionalen Störungen des Jugendalters mit. Als langjährige Funktionsoberärztin und Teamleiterin in der Schönklinik Bad Bramstedt sammelte sie umfassende Kenntnisse in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Seit 2023 begleitet sie zudem ihre Therapiebegleithündin Nayla, die sich aktuell in Ausbildung befindet und die therapeutische Arbeit unterstützt. Dr. Jutta Rischer, 43 Jahre alt, arbeitete viele Jahre als Fachärztin auf der Jugendstation der Schönklinik Bad Bramstedt und verfügt über fundierte Expertise in der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen bei Jugendlichen und Erwachsenen. Neben ihrer Spezialisierung auf Verhaltenstherapie bietet sie ab 2025 auch Hypnose als Entspannungsverfahren an. Die Praxisgemeinschaft bietet unter anderem ambulante Verhaltenstherapie für Jugendliche ab 16 Jahren, junge Erwachsene und Erwachsene, Hypnose und progressive Muskelrelaxation. Behandelt werden unter anderem Angststörung, Depression, Ess- und Zwangsstörung, Burnout und ADHS. Für uns war Kaltenkirchen der ideale Standort. Die verkehrsgünstige Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, barrierefreie Räumlichkeiten sowie die Nähe zu Schulen und die Möglichkeit, Expositionsübungen in der Umgebung durchzuführen, sprechen eindeutig für die Stadt. Auch die positive Entwicklung Kaltenkirchens in den vergangenen Jahren hat unsere Entscheidung zusätzlich bestärkt, erklären Inga Hopfer und Dr. Jutta Rischer. Zudem betreiben wir in unserer Praxisgemeinschaft jeweils unsere eigene Praxis. Der große Vorteil dabei ist für uns der niederschwellige fachliche Austausch, den wir durch unsere langjährige gemeinsame Arbeit im stationären Bereich besonders schätzen. Die Praxisgemeinschaft für Psychotherapie Inga Hopfer und Dr. Jutta Rischer, Fachärztinnen für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, finden Sie in der Schützenstraße 1 in 24568 Kaltenkirchen. Entschuldigung für den Versprecher. Mehr finden Sie auch im Internet unter psychotherapie-kaltenkirchen.de. Ein weiterer Artikel aus dem Abendblatt betreffend die Auswirkungen des Klimawandels. Mallorca geht das Wasser aus. Die Menschen auf der Insel leiden unter einem akuten Mangel. Die Behörden schlagen Alarm. In Soler, einem der bekanntesten Urlaubsorte auf der Mittelmeerinsel Mallorca, reicht das Trinkwasser nur noch für wenige Tage. Aus Sorge vor einem abrupten Versorgungsstopp hat Bürgermeister Miguel Nadal Vaquer deswegen strikte Sparmaßnahmen verhängt. Sollte auch dies nicht helfen, müssen tausende Einwohner und Urlauber in Soler mit Wasserabsperrungen rechnen und nicht nur dort. Ziel der Sparmaßnahmen sei, die Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen und die vorhandenen Ressourcen zu bewahren. Laut Rathaus würde das Wasser ohne diese Norm nur noch maximal 14 Tage reichen. Größere Regenfälle seien derzeit leider nicht in Sicht. In der Stadt sind 14.000 Einwohner gemeldet. Hinzu kommen unzählige Zweitwohnungen von Ausländern und jetzt im Sommer zigtausende Feriengäste. Konkret ist laut Bürgermeister seit einigen Tagen verboten, das Befüllen privater Pools mit Trinkwasser aus dem städtischen Netz, das Bewässern von Gärten, Gemüsegärten und Grünflächen, das Waschen von Fahrzeugen sowie die Reinigung von Terrassen, Fassaden und Straßen. Hotels werden angehalten, Spartechniken einzubauen und die Gäste darüber zu informieren, dass kein Wasser verschwendet werden darf. Unter der Dusche sollte etwa beim Einseifen der Hand zugedreht werden. Auch das Zähneputzen sollte nicht bei laufendem Wasser geschehen. Und die städtischen Einrichtungen in Soler müssen ebenfalls sparen. So wurden zum Beispiel die öffentlichen Schwimmbäder geschlossen. Die Touristen müssen an den Stränden auf die beliebten Duschen verzichten, die ebenfalls stillgelegt wurden. Der Sand an den Füßen und Körper muss nun im Meer oder im Hotel abgespült werden. Die Straßenreinigung mit Wasser wurde gleichfalls gestrichen. In den nächsten Wochen drohen strengere Einschränkungen. Dass Solaire sparen muss, ist ein Signal dafür, wie es um die Versorgung in weiten Teilen der Insel steht. Der Ort mit seinen umliegenden Orangenplantagen, der Trambahn zum Hafen und dem markanten Marktplatz ist eine der am stärksten besuchten Inselgemeinden. Im Sommer ist der Wasserverbrauch am höchsten, während die Quellen im nahen Tramuntana-Gebirge nach einer langen Trockenperiode immer spärlicher fließen. Wenn also die nächsten Wochen nicht noch ein Wunder geschieht und sich die Himmelsschleusen weit öffnen, drohen strengere Einschränkungen bei der Wasserversorgung und sogar zeitweise Abstellungen. Im mallorquinischen Künstlerdorf Deja, das ebenfalls am Tramuntana-Gebirgszug liegt, ist diese Eskalationsstufe bereits Alltag. Die Gemeinde dreht in mehreren Ortsteilen den Hahn ab. Die betroffenen Kunden, darunter auch mehrere Hotels, bekommen 3 Tage die Woche kein Wasser. Montags, mittwochs und freitags bleiben die Hähne trocken. Wassertankwagen sorgen dafür, dass zeitweise überhaupt noch etwas aus den Leitungen kommt. Die Befüllung von Pools und Gartenbewässerung sind schon länger untersagt. Nahezu ganz Mallorca befindet sich wegen der sinkenden Trinkwasserreserven bereits im Voralarm. Das bedeutet, die Gemeinden müssen Vorsorge treffen, Notpläne ausarbeiten und die Bevölkerung zum Sparen anhalten. Dass in den meisten touristischen Zentren noch etwas aus den Hähnen kommt, ist vor allem den Meerwasserentsalzungsanlagen zu verdanken. Die 3 existierenden Trinkwasserfabriken laufen auf Hochtouren, eine 4. ist geplant, doch nicht alle Gemeinden sind angeschlossen. Das gilt zum Beispiel für Solaire und Deja. Generell liegen inselweit die Grundwasserspeicher, Hauptquelle der Trinkwasserversorgung, seit Jahren deutlich unter früheren Normalständen. Die Not spiegelt sich in den beiden Inselstauseen, die zwar nur einen kleinen Beitrag zur Inselversorgung leisten, aber deren chronisch niedrige Pegelstände signalisieren, dass Mallorca ein wachsendes Wasserproblem hat. Immer weniger Wasser, aber immer mehr Einwohner und Urlauber. Die Grundwasserreserven, die sich früher im ruhigen Winter erholten, kommen inzwischen auch in der kühleren Jahreszeit nicht über 50% ihres Fassungsvermögens hinaus. Übrigens nicht nur wegen des steigenden Verbrauchs, sondern auch wegen tendenziell abnehmender Niederschläge und zunehmender Trockenheit, was die Meteorologen mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Inselbewohner um nahezu 30% auf fast 1 Million gewachsen. Auch durch eine immer größere Zahl ausländischer Zweitwohnungsbesitzer. Zudem boomt der Tourismus. Die Urlauberzahlen wuchsen in den letzten 2 Jahrzehnten um annähernd 50% auf 13,4 Millionen im vergangenen Jahr. Bis Ende 2025 werden knapp 14 Millionen Feriengäste erwartet. Ein neuer Rekord.
Ja, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es liest für Sie Thomas Düßler einen Beitrag vom 6. September aus dem Hamburger Abendblatt. Ex-Personalmanager bringt Flüchtlinge in Arbeit. Neuer Chef im Willkommen-Team. Für Jens-Peter Steenke sind Jobs das wichtigste Mittel, um neue Norderstedter zu integrieren. Auf eher unüblichem Weg gelangte Jens-Peter Steenke in dem Vorstand des Willkommen-Team Norderstedt. Der Jurist aus Norderstedt ist seit wenigen Wochen erster Vorsitzender des Vereins, der geflüchteten Menschen in der Stadt begrüßt und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Bereits früh engagierte sich der 63-Jährige ehrenamtlich. Vor 4 Jahrzehnten war Steenke in der Jugendarbeit auf Hamburg St. Georg aktiv. Darauf folgte eine lange Pause für Familie und Beruf. Als Steenke vor etwa 2 Jahren aufhörte zu arbeiten, war klar, ich wollte wieder was Ehrenamtliches machen. Die Bedingungen waren, dass es sowohl inhaltlich als auch von den Mitstreitern passen sollte. Die Ansprüche erfüllten eine ehrenamtliche Rechtsberatung in Hamburg und das Willkommen-Team Norderstedt. Deutschunterricht für Geflüchtete schied für Steenke aus. Das kann ich nicht. Also versuchte er es als Helfer in der Fahrradwerkstatt und bekam da prompt den Impuls, die Nachfolge von Ilka Bandelow, die den Verein seit 2017 leitete, anzutreten. Als ehemaliger Personalmanager bringt er genau die passenden organisatorischen Fähigkeiten mit, in der Werkstatt war er dagegen fehl am Platz. Zudem las Steenke etwa zur gleichen Zeit, dass Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Arbeitsminister Klaus Ruhe-Matzen Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen will. Das liegt auch dem Juristen am Herzen. Mir ist es ein ganz wichtiges Thema, die Menschen dabei zu unterstützen, in Arbeit zu kommen, sagt Stehnke und sieht es als sehr wichtig an, dass Geflüchtete ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, sowohl für deren Selbstwertgefühl als auch für die Außenwirkung. Das war die Initialzündung für sein ehrenamtliches Engagement im Willkommen-Team, das auch diesen Bereich abdeckt. Stehnke sprach mit Ilka Bandelow, nahm an mehreren Vorstandssitzungen teil und lernte die einzige festangestellte Person des Vereins kennen. Es passte alles. Danach war klar, dass er sich zur Wahl als erster Vorsitzender stellt. Die Vereinsmitglieder sprachen ihm auf ihrer Versammlung das Vertrauen aus. Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen wären die Ehrenamtler weiterhin dringend gebraucht. Sozialamtsleiter Sirko Neuenfeld berichtete in der Sitzung des Sozialausschusses im Juli, dass im ersten halben Jahr 2025 die Zahl der Neuankünfte unter der Zahl der Wegzugänge lag. Etwa 1552 Geflüchtete waren Ende Juni in den städtischen Unterkünften untergebracht. Norderstedt beendet deshalb Ende Oktober die teure Unterbringung in einem Hotel. Der Rückgang macht sich auch beim Willkommen-Team bemerkbar. Etwa 2 Zuweisungen pro Woche gibt es, berichtet Stehnke. Die Menschen kommen aus einer Erstaufnahmeeinrichtung und haben dort erfahrungsgemäß kaum Kontakt zur lokalen Bevölkerung. In Norderstedt werden die Geflüchteten direkt beim Eintreffen von den Ehrenämtlern begrüßt. Sie erhalten ein Begrüßungspaket mit nützlichen Alltagsgegenständen. Das Grundgesetz ist auch dabei. Das hilft, sich weniger allein zu fühlen und trägt zur vernünftigen Integration bei. Dazu verstehen sich die ungefähr 200 Vereinsmitglieder vor allem als Unterstützer, um die Geflüchteten darin zu bestärken, sich selbst zu helfen. Dafür gibt es rund 20 Angebote in den Bereichen Sprachtraining und Freizeitangebote. Einen besonderen Ort zum Austausch bieten die wöchentlichen Willkommenscafés in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden im ganzen Stadtgebiet, deren Zielgruppe Geflüchtete und alteingesessene Einwohner zugleich sind. Diese Treffen hält Stehnke für sehr wichtig. Ich möchte mehr Norderstedter dazu einladen. Man lernt spannende Menschen kennen und hinterfragt eigene Vorstellungen. Danach diskutiere man anders über Migration. Übrigens bedeutet eine Teilnahme an dem Willkommenscafé keine Bindung an den Verein. Bei einem dieser Treffen kamen 3 Männer auf Stehnke zu. 2 wollten arbeiten und baten um Hilfe. Der dritte hatte bereits einen Vollzeitjob und wollte zusätzlich einen 500-Euro-Minijob anfangen. In solchen Fällen kommt es allen zugute, dass der 63-Jährige auf 30 Jahre Erfahrung im Personalmanagement zurückgreifen kann. Er arbeitete in Firmen mit internationalen Belegschaften. Zuerst erstellt Stehnke mit dem Geflüchteten ein Kompetenzprofil. Wo kommt er her? Was bringt er mit? Dann sucht er nach einem Arbeitgeber für ein Praktikum. Manchmal ist der erste Schritt schon sehr schwierig. In manchen Ländern sind Lebensläufe unüblich. Da sagt einer, ich habe was mit Metall gemacht. Und du musst herausfinden, was genau. Am Ende war es ein Hufschmied, der nicht auf eine Stelle als Schlosser zu vermitteln ist. Da ist das Übersetzen der Aufgabe, das ist die Aufgabe des Übersetzens des Vereins. Am wichtigsten ist, der Geflüchtete muss sagen, er will arbeiten. Wenn er diesen Willen zeigt, dann erhält er dazu Hilfe. Ja, und am 5. September habe ich einen Artikel im Hamburger Abendblatt gefunden. Da dreht es sich um die leerstehende Karstadtfläche im Herold Center und wie es da weitergeht. Action Arena zieht auf alte Karstadtfläche. Management bestätigt spektakuläre Neuansiedlung. Fast 5 Jahre nach dem Ende von Karstadt in Norderstedt ist es jetzt offiziell. Ein großer, seitdem leerstehender Teil der damaligen Einzelhandelsimmobilie neben dem Herold Center in Garstedt wird wieder zum Leben erweckt. Denn das Management der Discarsby-Parage bestätigte gegenüber dem Abendblatt, was zuvor bereits durchgesickert war. Direkt an der Berliner Allee entsteht eine Entertainment-Welt für Kinder, Jugendliche und Familien. Hinter den Plänen steckt ein Unternehmen, das in Norderstedt schon seit rund 6 Jahren ansässig ist, die Action Arena. Diese eröffnete seinerzeit am Haxheider Markt neu. Die Zielgruppe sind in der Regel Jugendliche oder junggebliebene Erwachsene. Ein weiterer älterer Standort ist in Schwentinenstahl bei Kiel, Dem Inhaber gehört auch die Fun Arena in Hennstedt-Ulzburg. Wie zu hören ist, soll die Action Arena in Norderstedt nicht verdoppelt werden. Vielmehr wird es sich um einen Umzug handeln. Ein untrügliches Indiz ist öffentlich einsehbar. Denn auf der Internetseite der Discapri-Passage wurde der Centerplan aktualisiert. Nun findet sich dort der Vermerk Deep Ocean Powered by Action Arena. Wie geht es nun weiter? Laut Centermanagerin Marion Bergmann wolle man die Fläche im Oktober an den neuen Mieter übergeben. Action Arena wird die Fläche nach seinen Bedürfnissen ausbauen. Zum Fortschritt der Arbeiten und dem geplanten Eröffnungstermin werden wir zu gegebener Zeit informieren. Weitere Teile der Ex-Karstadt-Immobilie sind bekanntlich längst vermietet. Zuerst kam im Oktober 2021 der skandinavische Einrichtungsdiscounter Rusta, dann folgte in diesem Frühjahr Woolworth. Mit dem El Quan gibt es zudem ein beliebtes Restaurant mit asiatischer Fusion-Küche. Im Obergeschoss ließ sich 2014 der Elektronikriese Saturn nieder. Doch viele Quadratmeter blieben in den vergangenen Jahren eben leer. Die Ansiedlung durch die Modekette Sinn zerschlug sich im Zuge des Insolvenzverfahrens, von dem dieses Unternehmen betroffen war. Das ist zwar abgeschlossen, das Traditionshaus mit 34 Filialen besteht fort. Aber ein neuer Standort in Norderstedt wird definitiv nicht hinzukommen. Das wurde auf Nachfrage noch einmal bestätigt. Ja, und ein Artikel über das ehemalige Altenheim Haus Rosengarten in der Alten Landstraße in Garstedt habe ich im Hamburger Abendblatt vom 4. September gefunden. Ex-Altenheim, neuer Plan ohne Flüchtlinge. Haus Rosengarten in Norderstedt steht leer. Investor wollte eine Asylunterkunft unterbringen. Jetzt die Wendung. Erwacht das Haus Rosengarten bald aus seinem Dornröschenschlaf? Das ehemalige Altenheim an der Alten Landstraße in Garstedt wartet seit bald 2 Jahren auf eine Nachnutzung und steht leer. Noch vor wenigen Monaten sprach der damalige Besitzer davon, dass er das Gebäude als Wohnheim für Geflüchtete nutzen möchte. Diese Pläne sind jetzt offenbar vom Tisch. Denn der Mann verkaufte in der Zwischenzeit seine Investmentfirma samt der Immobilie in Norderstedt weiter. Neuer Besitzer ist Wahid Jacobi. Der Hamburger Geschäftsmann sagte dem Abendblatt, dass er das Haus Rosengarten nicht für Flüchtlinge nutzen möchte. Wir prüfen gerade, ob wir es wieder für ein Altenheim herrichten können, so Jacobi. Als möglichen Eröffnungstermin nannte er Jahresanfang 2026. Welche Umbauten dafür notwendig sind, bleibt unklar. Von außen deutet bislang nichts auf die Wiedereröffnungspläne hin. Unkraut wuchert vor dem Eingang in die Höhe. An der Eingangstür hängen 2 vergessene Zettel des ehemaligen Altenheims. Darauf steht: Zeitungen, Zeitschriften bitte im Vorraum auf den Kamin legen. Herzlichen Dank, Ihr Rosengartenteam. Auf dem 2. einlaminierten Papier sind 2 Telefonnummern zur Erreichbarkeit der Einrichtung nach 17 Uhr aufgedruckt. Eine davon klingelt tatsächlich noch. Bei der anderen kommt eine automatische Ansage, dass der Anschluss vorübergehend nicht erreichbar ist. Nur an einer Stelle hat sich in den vergangenen Monaten sichtbar etwas verändert. Am Seiteneingang für Krankenwagen stapeln sich mehrere Müllsäcke als zuvor. Mit der überraschenden Wendung könnten in Norderstedt demnächst dringend benötigte Plätze für Senioren entstehen. Zudem würde an die lange Tradition des Standortes angeknüpft. Über mehrere Jahrzehnte wurde das Gebäude als Altenheim genutzt. Das Haus entstand im Jahr 1959. Im Laufe der Jahre folgten mehrere Erweiterungen und Renovierungen. Lange hieß es Haus Kallen, bis es zuletzt den Namen Haus Rosengarten führte. Die Schließung des Traditionsstandortes erfolgte 2023 unter unrühmlichen Umständen. Die gesamte Einrichtung wechselte zum 1. September den Betreiber. Der neue Geschäftsführer ließ sich nie blicken, war nicht erreichbar und tauchte schließlich ganz ab. Die Heimaufsicht des Kreises Segeberg schritt ein. Stellte sich heraus, dass der neue Besitzer in so großen finanziellen Schwierigkeiten war, dass gegen ihn am 11. Oktober 2023 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Einen Tag darauf untersagte der Kreis den Weiterbetrieb der Einrichtung. Bis Ende des Monats mussten daher die 50 bis 60 teils hochbetagten Bewohner ausziehen. Glücklicherweise gelang es, freie Heimplätze zu finden. Im Laufe des Insolvenzverfahrens wurde das Gebäude versteigert. Startgebot 2,5 Millionen Euro. In einem nur wenige Jahre alten Gutachten schätzten Experten den Wert auf 3,7 Millionen Euro. Nissar Azizi aus Hamburg setzte sich in dem Verfahren gegen eine Handvoll anderer Interessenten durch. Sein Gebot lag nach Abendblatt-Informationen bei über 3 Millionen Euro. Noch vor der Versteigerung signalisierte die Stadt Interesse an der Nutzung des Gebäudes, wollte es aber nicht selbst kaufen. Die im Raum stehende Idee, hier könnten bis zu 60 Wohnungen für Auszubildende, Studierende und Geflüchtete entstehen. Nach dem Zuschlag gab es darüber Verhandlungen, bestätigte Azizi im Mai dem Abendblatt. Norderstedt plante demnach damit, das Gebäude für 10 Jahre anzumieten und darin Flüchtlinge unterzubringen, die derzeit auf 2 Hotels verteilt sind. Der Investor sprach von einer möglichen Inbetriebnahme im Juli, die bekanntlich nie erfolgte. Die Stadt selbst bestätigte Verhandlungen, sagte aber nichts zu den Inhalten. Diese scheinen inzwischen gescheitert zu sein, sonst dürfte der Fokus des neuen Besitzers nicht auf einem Altenheim liegen. Während die Planungen dazu laufen, stellt sich eine grundsätzliche Frage: Entwickelt sich das Haus Rosengarten zum Spielball von Spekulanten, die mit jedem Verkauf den Preis in die Höhe treiben?
Und jetzt noch ein Artikel aus dem Heimatspiegel vom Samstag, den 6.9. Besucherinnen des Sozialwerks müssen nicht im Regen stehen. Norderstedt. Wenn mehrere soziale Einrichtungen sich Räumlichkeiten teilen, dann kann der Besucherandrang schon mal groß werden. Im alten Rathaus in Garstedt sitzen neben dem Sozialwerk Norderstedt unter anderem auch die Diakonie des Kirchenkreises Hamburg-West, Südholstein sowie der Internationale Bund mit verschiedenen Beratungsangeboten. Wir hatten schon mal so viel Andrang, dass nicht alle Menschen in den Wartebereich gepasst haben und vor der Tür warten mussten, bis sie ein Beratungsgespräch bekamen, berichtet Janine Strozinski, Leiterin der Geschäftsstelle des Sozialwerks. Nun gibt es durchschnittlich 160 Regentage im Jahr in Norderstedt. Damit die Menschen an solchen Tagen nicht nass werden, hat das Sozialwerk für 15.000 Euro ein Vordach über den Eingang im Hermann-Löhns-Weg 9 bauen lassen, unter dem man es einigermaßen trocken hat. Dabei handelt es sich bereits um die zweite Maßnahme zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit in kurzer Zeit. Letztes Jahr hatte man bereits für 35.000 Euro eine Rampe für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen installiert. Von den insgesamt 50.000 Euro für beide Projekte stammen 40.000 Euro aus Spenden. Zu den Unterstützern gehören unter anderem der Lions Club Norderstedt, der Rotary Club Norderstedt, die Bürgerstiftung der VR-Bank in Holstein, die Hamburger Sparkasse, die das Geld aus ihrem Zweckertrag beigesteuert hat, und die Sparkasse Südholstein sowie mehrere private Spenderinnen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die großzügige Unterstützung, sagt Strozinski. Wir verdienen mit unserer Arbeit kein Geld, deshalb freuen wir uns, dass die Stadtgesellschaft uns so unter die Arme greift. Das Sozialwerk Norderstedt betreibt unter anderem das Familienzentrum Glashütte, den Seniorentreff in Garstedt und bietet psychologische sowie Erziehungsberatung an. Und dann noch ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt vom Dienstag, den 2.9. Mogelpackung Milka, Verbraucherschützer ziehen vor Gericht. Verpackung gleich, Inhalt dünner. Hersteller reduziert bei der Schokolade. Jetzt klagt die Verbraucherzentrale und hat eine Forderung an die Bundesregierung. Hamburg-Bremen. Die lilafarbene Packung bleibt, es ist aber weniger drin. Weil Schokoladentafeln von Milka inzwischen 90 statt bisher 100 Gramm wiegen, ziehen Verbraucherschützer vor Gericht. Die Verbraucherzentrale Hamburg reichte jetzt eine Klage gegen den Hersteller Mundelez beim Landgericht Bremen ein. Der Vorwurf: unlauterer Wettbewerb. Aus Sicht der Verbraucherschützer handelt es sich bei der neuen Tafel um eine Mogelpackung. Viele Verbraucher kaufen die Schokolade von Milka seit Jahren in der gewohnten Verpackung und gehen davon aus, dass sich die Füllmenge nicht verändert hat, sagt Armin Ballett, Lebensmittelexperte bei der Verbraucherzentrale. Doch sie werden getäuscht, weil etliche Sorten nur noch 90 Gramm zum gleichen oder gar höheren Preis enthalten. Aus Sicht der Verbraucherschützer ist der Unterschied zwischen den Tafeln nur im direkten Vergleich zu erkennen. Während die Verpackung und das Design den Angaben zufolge identisch sind, ist die Tafel selbst um rund 1 Millimeter dünner geworden. Ein deutlicher Hinweis auf die Reduzierung des Inhalts fehle, kritisiert die Verbraucherzentrale. Zwar stehe sie klein auf der Vorderseite der Verpackung, sei aber leicht zu übersehen und werde häufig von den Verkaufskartons im Supermarktregal verdeckt. Vor Gericht wollen die Verbraucherschützer nun einen deutlichen Hinweis auf der Verpackung erwirken. Ein winziger Zahlenaufdruck, der zudem noch von Kartonlaschen verborgen wird, reicht nicht aus. Wer weniger Ware in gleicher Verpackung anbietet, muss klar und unübersehbar darauf hinweisen, betont Wellet und fordert von der Bundesregierung verbindliche Vorgaben zu schrumpfenden Packungsinhalten. Hersteller sollten seiner Ansicht nach dazu verpflichtet werden, für mindestens 6 Monate einen Hinweis anzubringen. Die Packungsgröße müsse zudem mit dem Inhalt kleiner werden. Unternehmen wie Mondelez nutzen die Gesetzeslücke immer wieder schamlos aus, sagt Wallet. In den vergangenen Jahren seien viele 100 Beschwerden zu den Tricksereien des Lebensmittelkonzerns eingegangen. Die Hamburger Verbraucherschützer führen eine Liste mit Mogelpackungen. Der Hersteller Mondelez Deutschland sieht das anders. Transparenz für die Verbraucher habe oberste Priorität, betonte eine Sprecherin. Deshalb geben wir das neue Gewicht jeder Tafel deutlich auf der Produktverpackung an. Das Unternehmen habe die Kunden zudem in den sozialen Medien über die Änderungen informiert. Eine Übersicht mit allen Tafeln, Sorten und Gewichten sei jederzeit auf der Milka-Website zu finden. Die Erhöhung der Preise für die Kunden sei immer das letzte Mittel, teilte der Hersteller mit. Doch die Kosten für die Lieferkette und die Zutaten seien zuletzt stark gestiegen. So haben sich beispielsweise die Kakaopreise in den letzten 12 Monaten fast verdreifacht und ein Rekordniveau erreicht. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und keine Kompromisse beim Geschmack und der Qualität eingehen zu müssen, habe der Hersteller das Gewicht der Milka-Tafel im Standard- und im Großformat angepasst. Wie das Verfahren am Landgericht Bremen ausgeht, ist noch offen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin hat nun die Firma Mondelez Deutschland Gelegenheit, auf die Klage zu reagieren. Jetzt noch ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt vom Samstag, den 6.9. In Norwegen leben die Rentner am besten. Internationaler Vergleich: Deutschland fällt auf Platz 8 zurück. Grund ist der zunehmende Druck auf die staatliche Altersvorsorge. Ein Artikel von Dominik Barth. Berlin. Rentner können in Deutschland im internationalen Vergleich nach wie vor gut leben, auch wenn das Land etwas zurückgefallen ist. Das geht aus dem noch unveröffentlichten Global Retirement Index, kurz GRI, 2025 von Natixis Investment Managers hervor. Die Erhebung liegt dieser Redaktion exklusiv vor. Demnach landet Deutschland unter 44 Ländern zwar noch auf Platz 8, ist aber im Vergleich zum Vorjahr um einen Rang nach hinten gerutscht. Den ersten Platz im GRI belegte Norwegen. Mit einer Bewertung von 83% landete das Land vor Irland, der Schweiz, Island, Dänemark, den Niederlanden und Australien. Norwegen könne besonders mit einer Verringerung der Einkommensungleichheit und höhere Lebensqualität punkten. Der GRI ist bereits das 13. Jahr in Folge erhoben worden und misst die Fähigkeit der Länder, ihren Bürgern einen dauerhaft auskömmlichen und qualitativ guten Lebensabend zu sichern. Berücksichtigt werden dafür 18 Kriterien aus den Kategorien Gesundheit, materielles Wohlbefinden, Lebensqualität und Finanzen. Deutschland, das unter den stärksten Volkswirtschaften am besten abschnitt, erreichte eine Bewertung von 76%. Vor diesem vordergründig guten Ergebnis zeichne sich den Studienmachern zufolge jedoch ein negativer Trend ab, weil die Bundesrepublik in dem Teilindex Finanzen im Ruhestand zurückgefallen sei. Mit einer Bewertung von nur 63%, Vorjahr 64%, ging es für Deutschland runter auf Platz 25, Vorjahr Platz 22. Damit liegt man jetzt sogar hinter Ländern wie Mexiko, China und Indien. Grund für das schlechtere Abschneiden ist laut Natixis, einer Investmentbank, die den französischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken gehört, das demografische Ungleichgewicht. So sei der Altenquotient in Deutschland dramatisch gestiegen. Dieser zähle inzwischen zu den höchsten im internationalen Vergleich. Das bedeutet, dass immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Hinzu kommt eine hohe Steuerlast und eine starke Abhängigkeit des Rentensystems von staatlichen Mitteln, so die Erhebung. Deutschland muss innovativer werden und Wege suchen, wie es den Druck aus dem staatlichen Rentensystem nimmt, auch im Sinne der Generationengerechtigkeit, sagte Natixis Deutschlandchef Patrick Sobotta dieser Redaktion. An der Stärkung der privaten Altersvorsorge führe kein Weg vorbei. Die private Altersvorsorge muss über die Kapitalmärkte gestärkt werden. In diesen herausfordernden Zeiten ist es ohne zusätzliche Rendite kaum möglich, ein auskömmliches Polster für den Ruhestand aufzubauen, so Sobotta. In einer von Natixis ebenfalls im Rahmen der Analyse durchgeführten weltweiten Befragung von 7000 Anlegern zeigen sich immer mehr zunehmend besorgt. Die Inflation zerre nicht nur an den Ersparnissen der Bürger, auch ihre Sparleistung sinke aufgrund erhöhter Lebenshaltungskosten, heißt es. 66% der Anleger gaben demnach an, dass sie aufgrund der Inflation weniger für ihre Altersvorsorge zurückzulegen könnten. 38% der Befragten gaben sogar an, dass die Inflation ihre Träume vom Ruhestand zerstört habe. Und hier noch ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt aus der Rubrik Aus aller Welt vom Mittwoch, den 3.9. Schachspiel aus Kokain verschickt. Marl. Bauer, Dame, König und alles aus Kokain. Ein Drogenversteck der besonderen Art hat die Polizei auf die Spur eines 40-jährigen Mannes aus Marl gebracht, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Mutmaßliche Drogenhändler aus Paraguay hatten Schachfiguren aus Kokain gepresst und die Figuren mit einem Schachbrett als vermeintliche Spielesendung an den Maler adressiert. Das angebliche Schachspiel mit den bunt bemalten Figuren fiel aber bereits am Flughafen in Paraguay auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Deutsche Fahnder durchsuchten 2 Wohnungen in Marl und in Lünen. Der verdächtige Adressat der Sendung sei in Untersuchungshaft genommen worden. Ermittlungen hätten ergeben, dass die Schachspielmasche zuvor wohl schon mindestens 2-mal geklappt hat. Und noch ein Fakt aus aller Welt, aus dem Hamburger Abendblatt von Donnerstag, den 4.9. Lkw-Fahrer fast 19 Stunden ohne Pause unterwegs. Pfungstadt. Die Polizei hat auf der A67 nahe Pfungstadt in Südhessen einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen, der nahezu ohne Ruhepause nonstop von Spanien nach Deutschland gefahren war. Das habe die Kontrolle des Fahrtenschreibers ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Selbst langjährige Experten hätten gestaunt. Für die knapp 1500 Kilometer habe der 37-Jährige fast 19 Stunden bei einer maximalen Ruhepause von 1 Stunde und 18 Minuten benötigt. Zulässig wäre pro Tag eine Fahrzeit von höchstens 10 Stunden gewesen. Mit Blick auf frühere Fahrten lag die Zahl der Verstöße bei mehr als 130. Das Bußgeld dafür belief sich auf insgesamt mehr als 20.000 Euro. Das Bußgeld für das Unternehmen lag beim Dreifachen.
Und hier noch zum Abschluss eine amüsante Geschichte aus dem Buch Großmütter sind die Besten. Ja, das trifft übrigens auch für die Opas zu und für die werdenden Großeltern. Hört einmal. Natürlich sollte eine Großmutter alle Enkelkinder gleich lieb haben. Doch da ist immer eines, dessen Lächeln uns besonders ans Herz greift. Eines, das das Ebenbild von Sohn oder Tochter ist, als sie klein waren. Und wie steht es mit dem Sensibelchen, dem Schüchternen, dem, das immer so verschnupft aussieht oder mit dem Tollpatsch, dem Altklugen und dem, der sofort aufhört zu weinen, wenn wir es in den Arm nehmen. Und dem Enkelkind, das so gerne Familiengeschichten hört, sich mit uns zusammen die alten Fotoalben ansieht und überall Ähnlichkeiten entdeckt. Oder dem, der stets anruft oder auch mal vorbeischaut, wenn wir uns gerade sehr alleine fühlen. Ganz abgesehen von dem, das so weit weg lebt und das wir viel zu selten sehen. Wir lieben sie alle. Wir sehen sie heranwachsen und sich so entwickeln, wie wir es erhofft haben. Wir gratulieren ihnen regelmäßig zum Geburtstag, zum bestandenen Examen und schicken ihnen Feriengrüße. Wir rufen sie öfters an, ohne besonderen Anlass, nur um ihnen zu zeigen, dass wir ein Teil ihres Lebens sind und sie einer des unseren. Es ist unfair, Kinder zu fragen, wen sie lieber haben, die Mami oder den Papi. Ebenso unfair ist es, Großmütter zu fragen, welches Enkelkind sie am liebsten haben. Sie dürfen eigentlich keine Lieblinge haben. Und höchstwahrscheinlich werden sie eine solche Frage auch ausweichend beantworten. Sie sind mir alle gleich lieb. Aber wenn Robert mich umarmt, schmelze ich dahin. Wenn Susi lächelt, geht mir das Herz auf. Und Michael sagt immer, wir warten mit dem Essen, bis Oma da ist. Trotzdem haben viele Großmütter zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Gründen ihre besonderen Lieblinge. Und das ist auch richtig so. Man darf es nur nicht die Kinder merken lassen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder die 1055. Ausgabe der Norderstedter Hörzeitung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen sonnigen Herbsttag und eine schöne Woche. Bis zur nächsten Ausgabe am nächsten Montag. Tschüss.